Wie werde ich ein Kind Gottes? Wie kriegt mein Leben Sinn und Verstand? Wie werde ich ein Kind Gottes? Hier möchte ich am liebsten mal eine kleine Atempause machen und sagen, jetzt kommt also der zweite große Abschnitt. Wie werde ich ein Kind Gottes? Ha, neulich sagt mir ein Mann, Kinder Gottes sind wir doch alle. Da habe ich gesagt, nee. Das wäre ja noch schöner, wenn alle ankämen und sagten, sie wären meine Kinder. Sag ich, nee, bloß die Busch heißen. Und die nicht mal alle. Und wir sind auch nicht alle Kinder Gottes. Oh nein! Es gibt im Anfang der Menschengeschichte eine schreckliche Tragödie, wo der Mensch sich von Gott losriss und hinausgetrieben wurde. Und von Natur sind wir alles andere als Kinder Gottes. Da ist ganz egal, ob wir an Herrgott glauben, das tut der Teufel auch, oder ob wir getauft sind, oder ob wir christlich sind. Damit sind wir noch nicht Kinder Gottes. Sie sind ein bisschen zart beseitet. Sonst möchte ich Ihnen gern mal sagen, was die Bibel sagt über unseren natürlichen Zustand. Soll ich es mal sagen? Haben Sie gute Nerven? Sie sagt, dass wir von Natur Kinder des Teufels sind. Sie sagt, dass wir von Natur Kinder des Zornes Gottes sind. Sie sagt, dass wir von Natur Kinder des Unglaubens sind. Dass wir Gefangene von Fleisch und Blut sind. Dass wir Knechte der Sünde sind, das sind wir von Natur. Muss ich eigentlich so laut reden? Ich bin nicht ganz klar, es ist da hinten so ein bisschen problematisch. Hauptsache, Sie verstehen mich alle, ja? Sehen Sie, ich vergesse nicht den Augenblick, wo ich als junger Leutnant im Feld auf einmal schlagartig das Begriff, dass wir von Natur verlorene Leute und nicht Kinder Gottes sind. Wie werde ich ein Kind Gottes? Sehen Sie, ich habe das mal in einem Vortrag in Württemberg gesagt. Und da traf meine Schwester am nächsten Tag eine vornehme Dame, und hat sie gesagt, ich war gestern bei Ihrem Bruder im Vortrag. Aber heute komme ich nicht mehr. Da sagt meine Schwester, warum nicht? Da sagt sie, ich brauche jeden Abend ein Schlafmittel. Gestern Abend habe ich zwei gebraucht. Und da habe ich mich gefreut. Da habe ich gedacht, wenn ein Mensch endlich begreift, dass er vor Gott ein ganz armer, verlorener Mensch ist, da kann er wohl... Da helfen aber keine Schlafmittel, die ändern die Situation nicht. Und ob man sich betrinkt oder in Arbeit einen Rausch hat, das ändert es nicht. Wie werde ich ein Kind Gottes? Oh, meine Freunde, wenn ich doch ganz anders reden könnte, um Ihnen das Gewissen und Herz zu bewegen. Da gibt es ein ganz einfaches Wort in der Bibel, das heißt, der Sohn Gottes, Jesus, kam in diese Welt als sein Eigentum. Und die Seinen erschüttern, nahmen ihn nicht auf. Nahmen ihn nicht an. Und dann geht es auf einmal überraschend weiter. Wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus, den Sohn Gottes, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Da sagt mir einer, so einfach ist das, so einfach ist das. Jesus aufnehmen. Na, also es gibt Leute, die sagen mir, Jesus war nur ein Mensch wie wir. Dann sage ich, da meinen sie einen anderen. Ich meine also Jesus, den Sohn Gottes, der aus der Welt Gottes zu uns kam. Verstehen Sie, nicht? Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er gleichsam Bürgerbrief, Gottes Kinder zu werden. Denen gab er die Vollmacht dazu. Und darum ringe ich darum, dass sie Jesus aufnehmen. Zu dem großen Erweckungsprediger Spörtchen kam nach einem Vortrag ein junger Mann und sagte: Herr Prediger, war schön, was Sie gesagt haben. Und ich will mir das auch zu Herzen nehmen. Und ich will dann auch eines Tages Jesus aufnehmen. Und da sagt Spörtchen: Warum denn nicht gleich? Und da sagt der junge Mann etwas verlegen: Ich will vorher noch etwas vom Leben haben. Und da hat Spörtchen zu ihm gesagt: Du bist aber ein bescheidener junger Mann. Du willst etwas vom Leben haben. Wie ich jung war, war mir das zu wenig. Ich wollte das Leben haben. Und Jesus sagt: Ich bin das Leben. Er ist gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge haben sollen. Junger Mann, sei nicht so kümmerlich, dass du etwas vom Leben, du hast ja bloß etwas vom Tode in Wirklichkeit, sondern nimm den Heiland auf, das Leben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Sehen Sie, ich muss Ihnen also jetzt von Jesus ein wenig reden, auf den alles ankommt. Ich habe nicht Lehren, nicht Dogmen, nicht Philosophien, sondern ich predige den von Gott gekommenen Heiland, der ihr ganzes Leben mit Sinn erfüllt. Ich möchte Ihnen nur drei Geschichten von ihm erzählen. Die erste: Da war er auf Erden und redete zu vielen Menschen, viel mehr wie hier sitzen, und ohne Mikrofon. Denken Sie, da gibt es eine Geschichte von der Speise nur 5.000. Wie viele Leute waren da? 5.000? Nein, nein, da heißt 5.000 ohne Frauen und Kinder. Ziehen Sie mal die Frauen hier ab, was übrig bleibt. 5.000 ohne Frauen und Kinder. Der Heiland muss eine Stimme gehabt haben, wie eine Glocke, nicht? Und da redet er vom Reiche Gottes. Und auf einmal gibt es hinten eine Unruhe. Eine Unruhe. Und so eine Unruhe, dass er schließlich aufhören muss. Und die Unruhe hat einen guten Grund. Da war ein Aussätziger gekommen. Aussätzige, die sind, die verfaulen bei lebendigem Leibe. Das ist schauerlich. Da fallen die Ohren ab und die Nase und die Lippen und die Finger und alles ist voll Eiter und der Atem steckt an, dass man sie hinaustreibt. Und jetzt kommt so ein Aussätziger und will zu Jesus. Ich kann verstehen, wie die Leute geschrien haben: Geh du weg! Aber sie machen ihm doch Platz nicht. Wer will schon angesteckt werden? Und so gibt's einen Weg mitten durch die Menge. Und da kommt dieser arme Mensch. Und dann ist er vor Jesus. Und da fällt er nieder. Ich sehe das Elendsbild. Vom Staub der Straße und der Eiter und die Tränen laufen ins Gesicht. Ein grässliches Bild. So liegt er vor Jesus. Und so ist in Ordnung, meine Freunde. Unser Elend muss vor Jesus. Dazu ist er gekommen. Nun, Sie können sich denken, dass Jesus ihn geheilt hat, aber das ist noch nicht gar nicht so wichtig. Ich könnte mir vorstellen, wie Jesus vor diesem Mann auch einen Schritt zurückweicht, wie alle. Stattdessen steht in der Bibel was Wundervolles. Und Jesus rührte ihn an. Die Leute haben geschrien vor Entsetzen. Man passt doch keinen Aussätzigen an. Die Heilandshand auf dem kranken, verzweifelten Haupt. Oh, wenn hier ein Mensch sitzt, von dem keiner was wissen will. Jetzt legt dir Jesus in dieser Stunde die Hand auf und sagt: Ich habe dich erlöst. Du sollst mein sein. Wenn ihr einer ist, der aussätzig ist von Schmutz und Sünde, jetzt legt dir Jesus die Hand auf in dieser Stunde. Wenn ich wirklich verwandt wäre mit dem Maler Wilhelm Busch, ich bin nicht verwandt, und so malen könnte wie er, das wollte ich malen, die Heilandshand auf diesem verzweifelten Haupt. Und dieser Herr wird eines Tages ans Kreuz geschlagen. Wir gehen auch heute Abend miteinander hinaus auf den Hügel vor den Toren Jerusalems. Und da ragen die drei Kreuze. Und wir sehen den in der Mitte an, den Gekrönten mit der Dornenkrone, die seine Stirn zerreißt, den die mächtigen Hände angenagelt sind, dass er wehrlos dahin. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und die dritte Geschichte, man legt ihn in ein Felsengrab und wälzt eine Steinplatte davor und stellt sogar Soldaten auf, die aufpassen sollen, dass er tot bleibt. Und das habe ich gern, die Geschichte, wie im Morgengrauen des dritten Morgens es hell wird, als eine Atombombe in der Nähe explodiert. Ein Licht, das die Soldaten ohnmächtig werden. Nicht Jüngferle, Soldaten, die auf allen Schlachtfeldern gekämpft haben, kippen um. So entsetzlich ist, was sie sehen, wie der Stein wegfliegt und der Tote glorreich herauskommt. Da schwinden ihnen die Sinne. Von diesem Jesus rede ich, der durch Biel geht und durch Met, oder ist dasselbe, ich weiß nicht genau, und durch Twano, wie die Nächste alle heißen hier, und Städte und Dörfer. Von diesem Jesus rede ich. So viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wozu bin ich auf der Welt? Du bist umsonst da gewesen, wenn du nicht ein Kind Gottes geworden bist. Nun kannst du sagen, ja, ich kann mich doch so zu Gott wenden. Wozu brauche ich Jesus? Dann sage ich, du kannst dich nicht zu Gott wenden. Deine Sünden jagen dich zurück. Nur Jesus gibt dir Vergebung der Sünden. Und das haben wir so nötig. Jesus ist die Tür zur Gotteskindschaft. Jesus ist der, den wir aufnehmen müssen. Ohne ihn geht's nicht. Bitte, jetzt sage ich Bibelworte. Wollen Sie es besser wissen? Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So steht es im Wort Gottes. Nehmen Sie Jesus auf und Sie werden ein Kind Gottes. Jetzt muss ich eben noch so am Rand sagen, wenn wir Jesus aufnehmen, dann gibt es allerdings in unserem Leben eine tolle Revolution. Er gibt mir Teil an seinem Tode, dass der alte Mensch stirbt. Ich darf mit ihm auferstehen zu einem ganz neuen Leben als Kind Gottes. Er gibt mir seinen Geist, dass ich auf einmal anders denken, anderen Geschmack kriege. Aber das erleben Sie schon. Nehmen Sie nun mal erst Jesus auf. Eins nach dem anderen. Wir nehmen es eins ums andere, sagen die Schweizer. Erstmal Jesus aufnehmen. Dann kommt das. Aber das möchte ich Ihnen gleich sagen. Dann kriegen wir eine neue Existenz. Kind Gottes werden ist nicht eine Veränderung des Denkens, sondern neue Existenz. Also bei uns in der Gegend, da oben im Westfälischen, da lebte im vorigen Jahrhundert ein Schuhmacher, Rahlenbeck. Den hat man bloß den Pietistenpfarrer genannt. Ein gewaltiger Mann. Und eines Tages kam ein junger Pfarrer zu ihm und besucht ihn. Und er sagt, der Rahlenbeck, Herr Pfarrer, Ihr Theologiestudium garantiert auch noch nicht, dass Sie ein Kind Gottes sind. Sie müssen den Heiland aufnehmen. Da sagt doch Rahl, sagt der Pfarrer, ja, den habe ich. Ich habe sogar ein Bild von ihm im Studierzimmer hängen. Und da sagt der alte Rahlenbeck, ah ja, an der Wand, da ist der Heiland ganz ruhig und friedlich. Aber wenn ich den in mein Herz und Leben aufnehme, dann gibt's Rumor. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen herrlichen Rumor erleben, wo das Alte stirbt und man als Kind Gottes ihn preisen kann und weiß, wozu man auf der Welt ist und den Vater ehren kann mit Werken, Worten und Gedanken. Lieben Freunde, ich kann ja bei so einem Vortrag nur so eine Linie ziehen. Sie müssen selber mal das studieren. Fangen Sie mal an, im Neuen Testament das Johannesevangelium zu lesen. Lesen Sie es vorurteilslos wie einen Tatsachenbericht in Illustrierten. Lassen Sie es zu sich reden. Forschen Sie selber weiter, wie man ein Kind Gottes wird. Ich möchte Ihnen zum Schluss bloß eine biblische kleine Geschichte erzählen. Da wird erzählt von einem Mädchen, einer Maria aus Magdala, die folgte Jesus nach. Da wird bloß ein merkwürdiges, geheimnisvolles Sätzlein gesagt über ihr Leben. Jesus hatte von ihr 7 Teufel ausgetrieben. Was das bedeutet, wissen wir nicht. Aber ich weiß, hier sitzen Leute, die genau wissen, aus meinem Leben müsst ihr auch Teufel austreiben. Das war ein Leben in Gebundenheit und Dunkelheit früher. Und dann war Jesus gekommen. Und sie folgte ihm nach und in seiner Gegenwart hat ihr Leben einen Sinn. Ich bin Kind Gottes. Und dann erlebt sie, dass Jesus gekreuzigt wird. Sie versteht's nicht. Und dann will sie am dritten Morgen an sein Grab und ein Blümlein hinlegen. Und dann ist das Grab aufgerissen und leer, so ein Felsengrab. Und da kniet sie im Gras und weint herzbrechend. Ich verstehe das. Jetzt ist er weg. Und jetzt sink ich in die alte Sinnlosigkeit meines Lebens. Der alte Schmutz. Dies Geschwätz, als wenn alles in Ordnung wäre und nichts ist in Ordnung. Die Friedelosigkeit in der Brust. Diese schrecklichen Triebe, die er mit wegreißen. Alles das Alte wieder. Und da hört sie eine Stimme hinter sich. Maria. Und da fährt sie herum und sieht den Auferstandenen. Mein Herr, Rabbi, mein Herr, mein Meister. Sie stürzt sich förmlich auf ihn, weil sie begriffen hat, er gibt meinem Leben den Sinn und den Inhalt. Er macht mich zum Kind des lebendigen Gottes. Sie verstehen, was ich Ihnen vortrage, ist nicht ein religiöses Hobby. Nicht ein religiöses Hobby. Nicht eine Idee eines Pfarrers, sondern Leben und Tod hängen für sie daran. Ewiges Leben und ewiger Tod. Gott mache sie zu Kindern des lebendigen Gottes. Und nun wollen wir unser Liederblatt aufschlagen. Such, wer da will, ein ander Ziel. Da hinten ist ein Büchertisch mit einer Menge Büchern von mir. Ich werde manchmal gefragt, was empfehlen Sie? Sage ich, alles, sonst hätte ich sie nicht geschrieben. Darf ich Sie mal hinweisen auf ein Andachtsbuch? Ich weiß meinen eigenen Titel schon nicht mehr, verzeihen Sie. Ein Andachtsbuch, Gott lass ein Heil uns schauen. Da habe ich für jeden Tag eine kurze Bibelauslegung, eine kurze Andacht. Da habe ich mir vorgestellt, so ein Hausvater, der gern, oder eine Hausmutter mit der Familie, kurz Wort Gottes liest, und da sitzen so heranwachsende Kinder, nicht, die sich leicht langweilen. Und für die habe ich das geschrieben dann, für so eine Familienandacht. Und gucken Sie den Büchertisch an.